in Moskau im Sommer 1771 ist es im Grunde ganz ähnlich, dass sich die Proteste vor allem richten gegen die Maßnahmen der Obrigkeit, die die verschiedenen Bevölkerungsschichten Moskaus in ihren Tätigkeiten beschneiden.
Herzlich willkommen. Clio auf die Ohren ist der Podcast des historischen Seminars an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Wir arbeiten aus der geschichtswissenschaftlichen Forschung und Lehre heraus. Ich bin Andreas Frings, ich bin Studienmanager am historischen Seminar und ich bin für diesen Podcast verantwortlich. Die erste Staffel Clio auf die Ohren widmen wir einem Thema, das leider nicht an Aktualität verliert. Es geht um Pandemien und Epidemien in der Weltgeschichte. Eine Staffel, die wir nicht zufällig im Winter 2020/21 begonnen haben. In dieser Staffel diskutieren wir historische Epidemien und wir verstehen diese Gespräche als eine Art Bohrung, um historische Tiefenschichten zu bergen, die im historischen Wissen unserer Gegenwart oft verschüttet worden sind. Was können wir im Gespräch über eine bestimmte historische Epidemie über die Welt zu dieser Zeit lernen, politisch, sozial, ökonomisch oder kulturell? Heute bohren wir rund um die Moskauer Pestwelle 1771, die letzte große Pestwelle der europäischen Geschichte. Begleiten Sie uns gerne bei dieser Bohrung. Heute spreche ich mit Jan Kusper, Osteuropa-Historiker und Leiter des Arbeitsbereichs Osteuropäische Geschichte am historischen Seminar der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Jan Kusper hat von 1986 bis 1991 in Kiel Osteuropäische Geschichte und Slawistik studiert, war dort dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent und wurde 2003 auf die Professur für Osteuropäische Geschichte hier in Mainz berufen. Er war viele Jahre lang Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, Vorsitzender des Verbandes der Osteuropa-Historikerinnen und Historiker Deutschlands und ist seit nunmehr 5 Jahren Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Jan, guten Tag.
Hallo Andreas, ich freue mich auf das Gespräch.
Wir reden im Podcast heute über historische Seuchen, Epidemien, Gesundheitsfürsorge und dergleichen mehr. Fangen wir aber erstmal mit deinem eigenen weiteren Forschungsfeldern an. Du beschäftigst dich seit langem mit osteuropäischer Geschichte der Neuzeit, zeitweilig aber auch des späten Mittelalters. Wo sind dir in deiner eigenen osteuropa-historischen Forschungsarbeit bisher Seuchen begegnet, Krankheiten? Welche Rolle spielten Epidemien in den Themen, die du vor der Corona-Pandemie angepackt hast?
Ein eigener Themenschwerpunkt war die Beschäftigung mit Seuchen, mit Krankheiten nicht. Seuchen sind mir begegnet im Zusammenhang mit meiner Beschäftigung mit Katharina der Großen von Russland, Katharina der Zweiten. Ich habe mich in meiner Habilitationsschrift mit Erziehung, Schule, Bildung im russländischen Imperium beschäftigt, mit dem Schwerpunkt auf Katharina der Zweiten. Und da kommt Seuchenbekämpfung, Hygiene, medizinisches Wissen und dergleichen mehr kam durchaus vor. Wenn es darum ging, was macht man mit Waisenkindern, wie zieht man sie auf, welche Maßnahmen ergreift man, um ganz konkret die Pest in Russland zu bekämpfen, die zu den Elementen gehört, die um die Mitte der 1770er Jahre die Krise in Katharinas Herrschaft konstituieren, neben anderen, können wir auch noch drüber reden. Da tauchte das auf und ich habe mich im Vorbeigehen nochmal damit beschäftigt, als ich an einem Manuskript saß zu einer kleinen Biografie, politischen Biografie Katharinas der Zweiten, die demnächst erscheinen soll.
Gut, damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz das Feld osteuropäische Geschichte ein bisschen weiter aufziehen. Wenn man sich in eine Literaturrecherche zu solchen Epidemiengeschichte der Neuzeit begibt, dann findet man dort, wenn ich deine Worte verwenden darf, viel Schönes, aber wenig osteuropa-historische Beiträge, zumal in der jüngeren und jüngsten Forschung. Täuscht dieser Eindruck oder wenn er nicht täuscht, was ist der Grund für ein relativ schwaches Interesse der osteuropa-historischen Forschung an medizingeschichtlichen Themen?
Der Eindruck täuscht nicht. Es ist tatsächlich so, dass, soweit ich die Forschung überblicke, zumindest für die Zeit bis zum Ende des Zarenreiches, also fürs 18., 19. Jahrhundert, aber auch für die frühe Neuzeit, dann ist die Beschäftigung mit Seuchen, mit Epidemien kein besonderer Schwerpunkt. Sie sind immer nur eingebaut worden oder mit erforscht worden im Kontext anderer Fragen, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Formen anderer Erhebungen gegen die Moskauer Großfürsten, gegen die Zaren bis zum Ende. Und sie sind immer dann mit einbezogen, wenn sie auch in der politischen oder militärischen Geschichte eine Rolle spielen, wie beispielsweise bei der Geschichte des Novemberaufstands 1830, als sich die Polen gegen Nikolaus den Ersten erhoben haben mit dem Versuch, einen eigenen Staat zu errichten. Da spielt beispielsweise die Cholera eine Rolle im Verlauf des Aufstandes, auch in der Art und Weise, wie die russische Politik in Warschau agierte. Aber das sind eben immer sozusagen Nebenkriegsschauplätze. Etwas besser sieht die Forschung aus, wenn man guckt auf die Profession derjenigen, die sich mit Heilfürsorge, mit Krankheit und so beschäftigten. Es gibt einige ältere Studien und auch neuere Studien zu Ärzten in Russland, im vormodernen Russland im 17. Jahrhundert, aber auch im 18. Jahrhundert. Und es gibt eine große Studie zu medizinischem Wissen und Medizinern im Zarenreich von Andreas Renner, die lesenswert ist und die dieses Feld des medizinischen Wissens in den Blick nimmt. Das ist im Vergleich zu anderen Feldern oder anderen Regionen der Geschichte vielleicht wenig, wenn man auf Frankreich, auf die deutschen Territorien, Deutschland guckt, auch in der frühen Neuzeit. Hängt aber ein bisschen auch damit zusammen, dass diejenigen, die an den Universitäten osteuropäische Geschichte vertreten, sagen, wir müssen genug andere Felder abdecken und unsere Zahl ist dann doch so klein insgesamt, die Community derjenigen, die sich damit befasst, dass wir das sozusagen nicht ins Zentrum rücken können, unserer Beschäftigung. Für das Thema, das wir heute vielleicht ein bisschen verhandelt werden, gibt es allerdings eine Studie von John T. Alexander über die Pest im katharinäischen Russland, insbesondere in Moskau, die schon 1980 erstmalig publiziert worden ist und die 2003 nochmal eine Neuauflage erlebt hat und die nach wie vor lesenswert ist.
Mhm. Du hast ja eben schon verraten, dass du seit einiger Zeit in einer politikhistorischen Biografie der vielleicht berühmtesten Herrscherin der europäischen Geschichte arbeitest, an Katharina der Großen, Katharina der Zweiten, eine Herrscherin, die dich schon sehr lange begleitet. In ihre Regierungszeit fällt die schon genannte Pest. Das ist eine der wenigen bekannten großen Epidemien der russischen Geschichte. Und das in einer Zeit, in der ganz Europa von einer verheerenden Dürrephase überzogen wird, mit schrecklichen Missernten, Hungersnöten in Polen, Litauen, Preußen, auch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. In Moskau breitet sich die Pest aus, die man anderswo in Europa schon nicht mehr finden konnte. Dabei waren, kann man sagen, die Ausgangsbedingungen für die Pest eher ungünstig. Selbst ausländische Reisende wie Sigismund Herberstein im 16. Jahrhundert oder Adam Olearius im 17. Jahrhundert wussten zwar sehr viel Kritisches über das Großfürstentum Moskau zu erzählen, aber Pest oder Epidemien gehörten eben gerade nicht dazu. Wie kommt denn diese Pest auf einmal nach Russland, wenn sie anderswo schon auf dem Rückzug ist? Was wissen wir denn heute über diese Pestwelle?
Wenn wir uns den Weg der Pest nach Moskau angucken, dann hat das viel zu tun und seine Ursache in dem Osmanisch-Russischen Krieg, dem ersten, der in der Zeit Katharinas geführt wurde, zwischen 1768 und 1774.
Der ukrainische Arzt Dmytro Samoilowitsch beschrieb, wie sich die Pest 1769, 1770 aus dem Osmanischen Reich kommend im Russischen Reich ausbreitete und schließlich nach Moskau kam. Er spricht
von ersten auftretenden Fällen, die er anhand der Krankheitsbilder beschreibt und auch in St. Petersburg darum bittet, das einzuordnen mit dem medizinischen Sachverstand, der dort vorhanden ist. Und Katharina legt das in der Tat auch den Ärzten, die sie umgeben, ihren Leibärzten vor, mit der Bitte um eine Einschätzung. Diese Einschätzung kennen wir ganz unmittelbar nicht. Also ein Schreiben an Katharina oder eine Denkschrift darüber kennen wir nicht. Aber wir kennen aus ihrer Korrespondenz mit Voltaire und anderen ihre Einschätzung, was sie daraus gemacht hat. Sie sagt nämlich an dem Punkt, dass die Ärzte nicht alles wüssten. Und es scheint ihr doch sehr unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um die Pest handelt. Es könnte sich genauso gut um etwas anderes handeln, Fleckfieber, was man sich sonst noch so vorstellen kann in dieser Zeit. Und sie negiert für die europäische Öffentlichkeit, dass dort im russischen Heer die Pest aufgetaucht ist. Nun ist der Austausch zwischen dem russischen Heer und Zentralrussland insofern intensiv, weil immer neue Menschen für dieses Heer gebraucht werden. Der Krieg gegen das Osmanische Reich ist sehr personalintensiv für einen Krieg der neuen frühen Neuzeit, zumal es nicht der einzige Schauplatz ist, auf dem sie Truppen braucht in dieser Zeit. Und es kommen auch immer Verwundete, Verletzte, Leute, die für zu alt und nicht mehr kampftauglich befunden werden, obwohl sie nicht verletzt im engeren Sinne, wieder in ihre Dörfer zurück, nach Zentralrussland zurück. Man weiß von Rückkehrern in die Stadt Bryansk vom Kriegsschauplatz, ungefähr 380 Kilometer vor Moskau, wo dann sehr viel früher Pestfälle auftauchen. Da gibt es also eine Wechselwirkung mit dem osmanischen Kriegsschauplatz an dieser Stelle.
Die Pest bricht dann im Spätsommer 1771 sehr heftig in Moskau aus, also in der alten Hauptstadt. Und es kommt zu einer Pestrevolte, also einem Aufstand der Moskauer Stadtbevölkerung gegen Regulierungen, die obrigkeitlich vorgegeben werden, um die Pest einzudämmen. Nun hat man den mitunter ja etwas oberflächlichen Eindruck, dass die russische Geschichte eine Geschichte sehr geduldiger Menschen gewesen sein muss, die Menschen, die die Zumutungen der Obrigkeit, der Herrschaft sehr langmütig ertragen hätten. Bei genauerem Hinsehen lässt sich das nicht aufrechterhalten. Die russische Geschichte quillt über vor Aufständen, Unruhen und Rebellionen. Worum ging es nun konkret bei dieser Moskauer Pestrevolte 1771 und wie reiht diese Pestrevolte sich ein in die lange Geschichte von Aufständen und Unruhen?
Die lange Geschichte von Aufständen und Unruhen, etwa im 17. Jahrhundert, das als das sogenannte aufrührerische Jahrhundert bezeichnet worden ist von Hans-Joachim Torke, einem der Großen in meinem Fach fürs 17. Jahrhundert. Diese Unruhen waren sozial motiviert und brachen sich immer dann Bahn, wenn eine bestimmte soziale Konfliktlage sich so scharf darstellte, dass diejenigen, die sich da erhoben, keinen anderen Ausweg mehr wussten, als zur Gewalt zu greifen, die sich gegen ganz unterschiedliche Trägergruppen staatlicher oder herrschaftlicher Gewalt wenden konnte, in seltenen Fällen auch gegen den Zar selbst, wie beispielsweise beim Moskauer Aufstand 1648. Aber meistens waren das sozusagen Träger herrschaftlicher oder staatlicher Gewalt, die Opfer dieser Unruhen wurden. Da konnte es um die Beschneidung von Handelsmöglichkeiten gehen, es konnte um Währungsverschlechterung gehen, ganz konkret um das Fehlen von Nahrungsmitteln, um Landrechte konnte es gehen. Die Ursachen sind da vielfältig in diesem Kontext. Hier in Moskau im Sommer 1771 ist es im Grunde ganz ähnlich, dass sich die Proteste vor allem richten gegen die Maßnahmen der Obrigkeit, die die verschiedenen Bevölkerungsschichten Moskaus in ihren Tätigkeiten beschneiden. Also die Kleinhändler beispielsweise, die also durch räumliche Trennung ihr Gewerbe an bestimmten Plätzen nicht mehr ausüben können, auch nicht mehr gemeinsam ausüben können, gehören zu dieser Gruppierung dazu. Oft kommt hinzu zu diesem sozialen, wirtschaftlichen Protest etwas, was man mit Verletzung der religiösen Gefühle, der Glaubenswelt der Menschen im Zarenreich in Verbindung bringen kann. Hier ist es so, dass aus Hygienegründen das von Haus zu Haus ziehen von Priestern, die nach Meinung des Metropoliten von Moskau echte Priester waren oder auch keine echten Priester waren, die Menschen in ihren Häusern aufsuchen. Das wurde untersagt. Das Beten vor bestimmten Ikonen wurde untersagt. Es wurde untersagt, dass man sich dort versammelt, um gemeinsam zu beten, um die Ikone zu küssen, weil man das für einen Übertragungsweg der Pest hielt, für einen möglichen Übertragungsweg der Pest. Und das ist eine Gemengelage, in der es dann zu diesen Unruhen kommt, die sich einmal richten gegen die Vertreter der Kirche, hier gegen den Moskauer Metropoliten Ambrosius in eingedeutschter Form, der ohnehin von den Moskauer Unterschichten, auch von Teilen der Elite, als eine denkbar schlechte Besetzung gesehen wird, weil er alle möglichen Formen der Volksfrömmigkeit bekämpft und in seinem Auftreten in der Stadt als sehr unnahbar gilt. Und die zweite Zielgruppe sind diejenigen Menschen, die im Auftrag Katharinas oder ihres Statthalters, ihres Generalgouverneurs vor Ort diese Maßnahmen exekutieren. Das sind Ärzte, Mitglieder der Verwaltung, die ein medizinisches Wissen haben, sich angeeignet haben und gemeinsam mit Ärzten diese Hygieneverordnung nun durchsetzen wollen. Die vor allem immer darauf zielen, die Menschen auseinanderzuhalten, eine räumliche Trennung herzustellen. Und das ist etwas, was sozusagen der Lebensweise in den Häusern, auf den Straßen, des Handels, der Art und Weise, wie man sich mit den Nahrungsmitteln des täglichen Bedarfs versorgt, nicht ganz gut harmoniert. Also die Schließung von Märkten und dergleichen mehr stößt da auf massiven Widerstand. Und das kombiniert eben mit einem Anstieg der Totenzahlen im Sommer 1771, die allmählich steigen. Das sind dann irgendwie, zu Anfang sind es 40 Tote pro Tag, 60, 80, 100, steigert sich eben immer weiter. Und dann stellt sich die Frage in der Stadt, in diesem Stadtraum Moskau, wohin mit den Toten? Und über diese Frage, wohin mit den Toten, verschärft sich dieser Konflikt nochmal, weil es nach Meinung der Stadtobrigkeit nicht angeht, dass man die Toten relativ nah bei den Kirchen, die zur jeweiligen Gemeinde gehört, bestattet, den Friedhöfen, die dort sind. Schon gar nicht, dass man sie, als die Totenzahl ansteigt, einfach auf die Straße legt, damit man sie nicht mehr im Haus hat. Die Moskauer Häuser sind so angesiedelt, dass sie im Grunde Höfe sind, also außerhalb der Holzzäune ablegt, was zu einem schlechten Stadtklima führt, nach Meinung derjenigen, die die Hygienemaßnahmen dort durchsetzen. Und diese Gemengelage führt dann zur eigentlichen Revolte.
Damit sind wir im Grunde schon beim nächsten Punkt. Wir wissen von Katharina II., und das werden auch die Moskauer vielleicht gewusst haben, dass sie keine Freundin der alten russischen Hauptstadt Moskau war. Sie verbrachte weit mehr Zeit in St. Petersburg, beschrieb Gesprächspartnern gegenüber Moskau als Sitz der Faulheit. Die Moskauer Bewohner seien voller Fanatismus. Die Höfe in der Stadt seien schmutzige Sümpfe, die Moskauer Bevölkerung ein Gesindel, zusammengewürfelte Menschenmenge. Wie müssen wir uns dieses Moskau, in dem da die Pest ausbrach, denn vorstellen?
Dieses Moskau ist eine Stadt, ganz wesentlich aus Holz gebaut, mit verschiedenen Stadtteilen und Quartieren. Die Inseln der steinernen Bauten in diesem Kontext sind der Kreml, die Klöster und die Kirchen der Stadt. Selten mal, dass ein Adelshaus, ein Adelssitz aus Stein gebaut worden ist. Davon gibt es schon einige. Seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert und im Verlauf des 18. Jahrhunderts wird es in gewisser Weise aus St. Petersburg zurückkommend Mode, neue Adelspalais in Stein zu errichten. Wir haben davon schon mehrere, aber der Eindruck, die Reisende haben, die sich Moskau nähern, ist das der Holzbauweise. Und diese Holzbauweise in den jeweiligen Quartieren relativ unreguliert, mit Höfen, in denen man wohnt, in denen verschiedene Häuser dann angesiedelt sind, die nachts verschlossen sind. Nachts ist eine sehr unsichere Stadt. Kaum jemand mag sich nachts durch die Stadt in der Dunkelheit bewegen. Und Katharina denkt über Maßnahmen danach, wie man das aufbrechen kann, wie man diese Stadt regulieren kann. Also Moskau ist für sie unreguliert und etwas, was damit nicht angängig ist in ihrer Denkweise. Sie hat sich ja selbst sehr viel mit Städtebau, Bauen, Stadtplanung beschäftigt, war also nicht nur an Repräsentationsbauten interessiert, sondern auch an funktionalen Bauen in der Stadt. Darüber hat sie viel korrespondiert, nicht nur mit Grigori Potjomkin, der für sie ganz wesentlich war für eine Stadtentwicklung im Süden Russlands, sondern auch mit anderen. Sie hat sich ständig mit Architekten darüber beraten und berät sich mit Architekten eigentlich auch darüber, wie sie dieses unregulierte, hölzerne Moskau mit diesem für sie nicht ganz gut durchschaubaren Handeln, Wuseln, Wirtschaften, wie sie das komplett neu planen kann. Sie setzt sich also mit ihren Architekten daran, einen Generalplan für den Neubau Moskaus aus Stein zu entwerfen, so heißt er sinngemäß, der dann auch in Kraft gesetzt wird 1775, der aber nicht umgesetzt wird. Daran beißt sich Katharina, das ist dann schon nach der Pestrevolte, die Zähne aus. Vielleicht auch die Zähne aus, weil sie ihre Schwerpunkte des Stadtbaus und der Stadtentwicklung dann woanders sieht. Sie konzentriert sich dann eben sehr auf den Süden des Reiches nach der Annexion der Krim 1783 und der Erschließung Neurusslands, wie es damals schon so heißt. Aber sie hat dieses unregulierte Moskau nicht besonders schätzen gelernt. Sie ist in ihrer Großfürstinnenzeit in Moskau. Sie ist in ihrer zur Krönung natürlich in Moskau. 1764 wird diese Krönung mit allem Pomp gefeiert. Und sie ist dann nochmal bei ihrer Reise an die mittlere Wolga, macht sie Station in Moskau, um die sogenannte gesetzgebende Kommission zu eröffnen oder dieser Eröffnung beizuwohnen. Und jedes Mal ist sie von der Stadt nicht begeistert.
Diese Stadt, von der sie nicht begeistert ist, ist ja zum einen eine Stadt, in der Händler und Kaufleute sehr stark sind. Zum anderen beherbergt Moskau in dieser Zeit wichtige Teile des produzierenden Gewerbes, also zum Beispiel des Textilgewerbes. Und ausgerechnet mitten in der Krise dieses Herbstes 1771 verkündet Katharina: Wir erlegen dem Senat hiermit als Regel auf, dass nicht aus dem Blick geraten, alle großen Werkstätten aus der Stadt Moskau entfernt werden müssen. Eine Krise kann ja auch eine Chance sein. War die Pestrevolte für Katharina die Chance, das ungeliebte Moskau am langen Arm verhungern zu lassen?
Ja, da ist an dieser Sicht ist was dran. Wenn es schon eine Situation derartiger Unruhe gibt, so etwas, was Leibniz mit Blick auf das gesamte Russland als Tabula Rasa bezeichnet hat, dann kann man daraus auch Funken schlagen und versuchen, eine Neuordnung zu probieren, so wie ihr es vorgeschwebt hat, wie in der Zeit Leibnizens das Peter dem Großen vorgeschwebt hat. Und sie sieht in der Aussiedlung von Textilfabriken, anderen Manufakturen die Möglichkeit, die räumliche Enge Moskaus zu knacken und aufzubrechen und zu dezentralisieren. Sie geht nicht so weit, dass sie nun sagt, wie Peter der Erste das für die Schifffahrt beispielsweise gemacht hat: Alles, was bislang ins Meer lief, muss nun über St. Petersburg laufen. Es geht ihr also nicht darum, St. Petersburg vor allem zu einer Stadt des Gewerbes und der Manufakturen zu machen, sondern sie will das dezentral angesiedelt wissen. Und sie versucht in diesem Zusammenhang auch Adlige mit ins Boot zu holen, hochadlige Familien, die dann angeknüpft an ihre Stammsitze mit der ländlichen Bevölkerung hier die Industrialisierung, die Protoindustrialisierung übernehmen sollen. Die Familie der Scheremetjews ist so ein Beispiel, die im Grunde nach der Pest so richtig erst loslegen mit ihrer Manufakturerrichtung und nutzen, dass Leute, die aus Moskau weggehen, dann in der Gegend um Ivanovo beispielsweise neue Manufakturen errichten, die den Scheremetjews gehören.
Wenn wir uns Katharina die Große näher anschauen mit dem, was du eben auch schon angesprochen hast in ihrer Korrespondenz beispielsweise mit Voltaire, dann fällt auf, dass sie als Herrscherin mit ausgeprägtem Interesse an aufgeklärtem Denken beschrieben werden kann. Und naiv kann man sagen, dazu gehört doch sicher auch eine gewisse Offenheit für damals moderne Wissenschaften. Katharina hat sich selbst gegen Pocken impfen lassen und sich dann sehr gewundert, auch in Textform darüber gewundert, dass der französische König das nicht tut und dann an den Pocken stirbt. Wie sieht das denn jetzt mit der Medizin aus? Wenn man ein bisschen zurückspringt, dann hatte zum Beispiel Jacques Margueret, ein französischer Diplomat, noch um 1600 erzählt, im Großfürstentum Moskau gäbe es keine Ärzte und keine Medizin. Wie sah das in Katharinas Zeit aus? Also welchen Stand hatte die Medizin im Zarenreich? Förderte Katharina die Weiterentwicklung der öffentlichen Gesundheit, Gesundheitsvorsorge? Wie machte man das in den Rahmenbedingungen eines solchen riesigen Reiches?
Katharinas Ansatz war hier, anhand von Beispielen, von leuchtenden Beispielen, die Gesellschaft, in diesem Fall die gebildete Elite, das ist eben in dieser Zeit ganz überwiegend der Adel, aber auch Teile der Großkaufmannschaft, dazu zu bewegen, sich selbst im Rahmen der Selbstverwaltung des Reiches um die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu kümmern. Sie selbst steckte aus ihrer eigenen Schatulle und über den Etat der Akademie der Wissenschaften, aber auch zum Teil etwas kleiner dimensioniert über den Etat der Moskauer Universität, einiges Geld in die Medizinerausbildung. Sie selbst finanzierte Stipendien für Menschen, die dann woanders Medizin studieren sollten. Das taten sie seit Peter dem Großen in der Regel an deutschsprachigen Universitäten. Und wenn sie dann mit einem entsprechenden Abschluss zurückkamen, mit einem Doktor der Medizin als dem sogenannten höchsten Grad, der da wirkte, dann wurden sie in der Rangtabelle, die Beamtenschaft des Reiches hierarchisierte, eingeordnet. Und zwar auf dem 8. beziehungsweise späterhin auf dem 9. Rang. Damit wurden sie persönlich adelig, im 9. Rang sogar die Familie insgesamt adelig. Das sagt schon etwas für die Anerkennung der Bildung. Nun reichte die Zahl der Mediziner auch in der Zeit Katharinas, die wächst zwar, aber sie reicht bei weitem nicht hin, um so ein Riesenreich von der Ostsee bis zum Pazifik medizinisch so zu versorgen, wie man sich das kleinteilig in den deutschen Territorien durchaus vorstellen konnte. Aber immerhin, wir haben am Ende ihrer Herrschaft zwischen 2.000 und 2.500 Mediziner im Zahnreich. Am Beginn der Herrschaft Peters des Ersten liegt die Zahl der Mediziner, die wir wirklich als Ärzte bezeichnen können, irgendwas bei 80, 90. Und das ist natürlich schon eine Vervielfachung der Zahl, reicht aber nicht hin für das Zahnreich. Katharina war nicht nur in diesem Feld, sondern auch auf anderen Feldern am Ende ihrer Herrschaft ein bisschen frustriert.
Wie?
Die Gesellschaft ihr in den Beispielen, die sie gegeben hat, so wenig folgt. Im Kontext der Reform ihrer Lokalverwaltung 1775, dann in Teilen nochmal 1785, hatte sie Lokalverwaltungsinstrumente geschaffen auf Gouvernementsebene und auf Kreisebene, denen sie empfahl, jeweils Mediziner einzustellen, um dann fürs Gouvernement, für die Kreise zuständig die Menschen zu betreuen in Bereichen der Gesundheitsvorsorge und dergleichen mehr. Bei weitem nicht in allen Gouvernements und in allen Kreisen ist das Geld dann tatsächlich dafür ausgegeben worden. Das lag aber zum Teil auch an den Wahlorganen dieser Lokalverwaltungsorgane, vor allem dann dem Adel, der dafür kein Geld eben bereitstellen wollte an dieser Stelle. Und das frustrierte Katharina im Bereich der Mediziner, aber auch im Bereich anderer Projekte, die sie mit dieser Selbstverwaltungsreform verknüpft hatte in ihren letzten Herrschaftsjahren.
Ich würde einen Schwenk auf ein ganz anderes Gesundheitsfeld noch wagen wollen, der mit der Pestrevolte eigentlich nichts zu tun hat, aber vielleicht mit ihrem Verständnis von Krankheit, Gesundheit und von dem, was ihr Reich braucht. An einem Punkt ihrer großen Instruktion, zu dem man vielleicht ja auch noch kurz was sagen könnte, geht sie explizit auf Geschlechtskrankheiten ein. Diese, so sagt sie, diese Krankheit verbreitet ihre traurige und zerstörerische Wirkung in vielen unserer Provinzen. Es sollte mit äußerster Sorgsamkeit auf die Gesundheit der Untertanen geachtet werden. Es wäre in hohem Maße klug, die weitere Ausbreitung dieser Krankheit gesetzlich zu unterbinden. Die Gesetze des Mose können hier als Beispiel dienen. Wieso ausgerechnet Geschlechtskrankheiten?
Geschlechtskrankheiten waren im 18. Jahrhundert sehr verbreitet. Sie waren ubiquitär vorhanden und waren überrepräsentiert in den Eliten des Reiches. Im Adel war der Partnerwechsel erheblich höher als in den bäuerlichen Familien, wiewohl auch da die Vorstellung der bürgerlichen Ehe, wie sie im 19. Jahrhundert dann gepflegt wurde, nicht so stark verbreitet war. Also auch hier gibt es durchaus wechselnde Partnerschaften. Entgegen den Geboten der Orthodoxie und der orthodoxen Ehe. Also sie hatte vor Augen, dass das bei Hofe überall präsent war, dass im Grunde die höfische Gesellschaft eine von Geschlechtskrankheiten durchsetzte Gesellschaft war. Das 18. Jahrhundert, das pornografische Jahrhundert, in dem man sich gerne und reichlich vergnügte, mit all den gesundheitlichen Konsequenzen, die das hatte. Katharina handelt in ihrer großen Instruktion für die Verfertigung eines Gesetzbuches für Russland ja ganz unterschiedliche Themen ab. Aber sie packt dort alles rein, was sie an Themen vor sich sieht und für die sie Handlungsbedarf sieht. Es ist sozusagen ihre Anleitung für gutes Gesetzemachen und gute Regierung. Und so etwas wie Geschlechtskrankheiten, die in Russland und nicht nur in Russland, sondern überall in Europa im 18. Jahrhundert extrem stark verbreitet sind, das trieb sie um, weil sie sieht, dass insbesondere auch die männlichen Vertreter der Elite sich dadurch handlungsunfähig machen. Geschlechtskrankheiten mit Todesfolge, mit Entstellung, mit Behinderung und dergleichen mehr. waren für sie in diesem Kontext nicht hinnehmbar. Und sie selbst in ihrem eigenen Umfeld achtete darauf, dass etwas eingehalten wurde, was sie also für das beste Gegenmittel gegen Geschlechtskrankheit hielt. Das ist nämlich das Waschen. Waschen, Baden, sich reinigen war für sie wichtig. Während in der breiten Bevölkerung die russische Banja, das Schwitzbad, das Saunieren regelmäßig auf dem Programm stand, geriet diese Tradition im Adel im 18. Jahrhundert mit der zunehmenden Europäisierung ein bisschen aus dem Blick. Und mit der Europäisierung im Adel ging dann vielleicht auch einher, dass der Hof, der Adel weniger reinlich war als noch im 17. Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert. Für die breiten Bevölkerungsschichten gilt das erst recht. Und das war etwas, was Katharina als Manko durchaus vor Augen stand und was sie mit der Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten in Verbindung brachte.
Wir haben uns jetzt so etwa 30 Minuten, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, über die Pestwelle in Moskau, die Pestrevolte, Gesundheit und Krankheit auch in Verbindung mit dem Herrschaftsverständnis von Katharina II. Unterhalten. Historikerinnen und Historiker hoffen ja gerne mal, dass diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auch einen Beitrag dazu leistet, dass wir als Gesellschaft heute miteinander Herausforderungen unserer eigenen Gegenwart besser meistern können, vielleicht auch einfach nur mündiger oder verantwortungsbewusster. Und ich würde das gerne in eine abschließende Frage packen mit einem Trendbegriff des Jahres 2020. Macht uns diese historische Auseinandersetzung mit Pandemien, Epidemien in der Weltgeschichte, konkret heute auch mit der Moskauer Pestwelle und Pestrevolte, resilienter in unserer eigenen Situation? Also hilft uns diese Auseinandersetzung mit erhobenem Kopf auch aus unserer eigenen Krise herauszukommen?
Das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil historische Konstellationen natürlich immer unterschiedlich sind und man aus historischen Konstellationen nur begrenzt lernen kann für die Gegenwart. Was wir da sehen, ist erstens vielleicht, dass man gewisse Muster ausmachen kann, die man mit Blick auf Corona und die Pandemie auch heute sehen kann. Also Katharina leugnet zunächst die Existenz der Pest auf ihrem Territorium des russischen Imperiums und versucht, das Ganze wegzudrücken. Das tun andere in diesen Tagen ja auch oder haben das getan. Anders aber als diese anderen Donald Trump und so weiter, arbeitet sie im Hintergrund schon sehr stark daran, was kann man denn jetzt gegen die Pest tatsächlich tun? Was man lernen kann für heute ist, dass über die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, auch eine entsprechende Kommunikation stattfinden muss mit denjenigen, die von den Maßnahmen betroffen sind. Und so sehr Katharina mit der europäischen Öffentlichkeit über die Frage korrespondierte, wie sie mit der Pestrevolte in Moskau umgeht, mit Voltaire, mit Friedrich Melchior Grimm und anderen Korrespondenzpartnern, auch Friedrich dem Großen, so wenig kommuniziert sie gut oder lässt sie ihre Leute vor Ort, Pjotr Jirobkin, der das zunächst macht, oder auch Grigori Arlov, der dann eine Pestkommission einrichtet, die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, vernünftig kommunizieren. Sie ist kein kompletter Blockhead. Da gab es in ihrer Zeit noch ganz andere, denen das Kommunizieren sehr viel weniger gelang, etwa Josef II. Im österreich-ungarischen Kontext, im habsburgischen Kontext. Kann man zum Beispiel daran sehen, dass bei den Friedhöfen, die weit außerhalb Moskaus dann errichtet wurden und nur dort durften Pesttote dann beigesetzt werden, gleichzeitig Kirchen mit errichtet wurden. Bei Josef II. In einem ersten Aufschlag kamen diese weit aus den Städten errichteten Kirchen ohne, ohne Kirchen aus. Ne, also da gibt es schon so ein Zugehen auf die religiösen Gefühle, aber die Kommunikation über das, was da passiert und die Maßnahmen, die ergriffen werden, die muss gut sein, die muss auch in unseren Tagen gut sein, damit sie zur Akzeptanz führt.
Gut, damit vielen Dank, Jan, für das Gespräch heute.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.